Das Telefon klingelte um 7:20. 7:20. Pete brauchte einige Sekunden, um sich zu erinnern, dass das Telefon bereits erfunden worden war und dass dieser nervige Klingelton ihn an sein Handy locken sollte. »Ja?« meldete er sich schlaftrunken. »Pete?« Annemieke klang ziemlich aufgeregt. »Bist du schon wach?« »Jetzt ja. Wir haben wieder einen Toten auf der Grävelinge, oder besser gesagt, eine Tote. Es handelt sich um eine Frau.« Pete spürte, wie sich ein dickes Tau um seine Eingeweide zog. »Isabel?« »Ich bin in 4 Minuten auf dem Platz«, sagte Annemieke. »Ich bin auch gleich da, muss mir nur eben eine Zahnbürste in den Rachen schieben.« Er wollte schon auflegen, als Annemieke noch etwas hinzufügte. »Pete? Was ist denn? Nimm den Wagen.« Pete verließ Middelburg auf der Landstraße Richtung Greibskerke und jeder Drempel führte ihm vor Augen, dass die Fahrwerksqualitäten eines 18 Jahre alten Defender nicht mehr dem Stand der heutigen Technik entsprachen. Nun gut, diese lustigen Hubbel in der Straße waren ja angebracht worden, damit man langsamer fuhr. Er hätte ja auch die vorgeschriebenen 50 Stundenkilometer einhalten können. Pete tat es nicht. Er raste mit 80 in die Ortschaft Buttinge und wäre beinahe mit dem Kopf gegen das unverkleidete Dach des Geländewagens geknallt. Das hätte seinen rasenden Kopfschmerz noch verschlimmert. Isabel. Einige Minuten später hielt er mit quietschenden Reifen an der Rezeption des Campingplatzes, weil ihm ein uniformierter Polizist ein Handzeichen gegeben hatte. »Wissen Sie, wo die Tote gefunden worden ist?«, fragte Pete hastig. »Steigen Sie ein.« Ein nichtsahnender Camper sprang im letzten Moment zur Seite. Der Inhalt seiner Brötchentüte kullerte über den Asphalt. Immerhin, er hatte nur sein Frühstück nicht, aber sein Leben verloren. Pete jagte um die letzte Kurve, stellte den Motor ab, sprang aus dem Wagen, hastete über das Feld und stand nur Sekunden später an der Gracht. Neben den Kopfschmerzen plagte ihn nun auch noch ein schlechtes Gewissen. Es war ein grausiger Anblick, aber Pete war erleichtert und ärgerte sich gleichzeitig, dass er diese Erleichterung empfand. Es war nicht Isabel. Es war eine bedauernswerte Frau um die 40. Wahrscheinlich hatte sie eine Familie und diese Familie war noch viel mehr zu bedauern. Annemieke trat auf den schwer atmenden Inspekteur zu. »Die Spurensicherung wird in wenigen Minuten hier sein«, berichtete sie. »Wir haben alle Personalien aufgenommen und werden die Leute jetzt vom Tatort entfernen.« Pete ging ein paar Schritte auf das Ufer der Gracht zu. Ein weißes Seil mit roten und blauen Fäden. »Mein Gott, was ist das für ein Satan? Habt ihr ihren Namen? Sie muss Angehörige hier auf dem Platz haben. Ich meine, man fährt doch nicht allein auf einen Campingplatz. Sie heißt Andrea Heinrichs oder Hinrichs und ist wohl mit ihrem Freund und seiner Tochter hier. Die Tochter ist um die 14. Vermeer ist unterwegs zur Rezeption, er besorgt die Personalien und fragt, wo der Stellplatz ist. Wir müssen es dem Mann und der Tochter sagen. Andrea!« Plötzlich stürzte ein großer, hagerer Mann mit blonden, halblangen Haaren ans Ufer. »So nehmt sie doch da runter!« Annemieke ging auf ihn zu. »Ja, sofort. Kommen Sie, ich bringe Sie hier weg.« »Nein, ich will hier nicht weg. Wo ist ein Arzt? Warum ist denn noch kein Arzt hier?« Ein Mann, den Pete schon einmal während der Befragung getroffen hatte, legte die Hände auf die zitternden Schultern des schluchzenden Mannes und sagte, »Ich bin Arzt, aber ich konnte ihr leider nicht mehr helfen. Kommen Sie.« Ein Polizist wandte sich an die gaffende Menge. »Gehen Sie jetzt, räumen Sie diesen Ort, Sie behindern die Polizei, na los, wird's bald.« Wim trat eilig zu Pete. »Hier, ich habe den Namen und die Adresse der Toten. Sie sind erst seit 4 Tagen hier. Verdammt, was hat dieses Schwein bloß vor?« »Das wüsste ich auch gerne«, sagte Pete. Männer in den weißen Overalls der Spurensicherung bevölkerten den Tatort. Die Fotografin vom Polizeibüro bannte mit ihrer Nikon jeden Quadratzentimeter auf die Speicherkarte. »Wieso kann ein Kopf so schmerzen, wenn er doch so leer ist?«, fragte sich Pete. In seinem Schädel war kein einziger brauchbarer Gedanke, keine Idee, nur diese elende Hilflosigkeit. Vielleicht hat der Täter diesmal einen Fehler gemacht. Annemieke sah nachdenklich zu der Leiche hinüber, die nun auf der Wiese lag und gerade mit einem Tuch vor den Blicken geschützt wurde. Bei Kuhn hat er nicht eine einzige Spur hinterlassen, aber irgendwas müssen wir doch finden. »Ja, wir müssen was finden«, stimmte Piet zu. »Aber wir wissen nicht, was wir suchen sollen. Ich gehe jetzt.« Wim und Annemieke starrten Pete hinterher, wie er durch die Hecke verschwand. Wenige Sekunden später hörten sie den Motor des Defender aufheulen. Die quietschenden Reifen hätte man dem alten Vehikel gar nicht zugetraut. Wim fuhr sich über das unrasierte Kinn. »Verdammte Scheiße, wir haben hier 5 Kilometer Höchstgeschwindigkeit, das gilt auch für ihn.« Annemieke wandte sich zu ihm und blickte ihn über die nicht vorhandene Lesebrille an. Ein Lächeln gelang ihr nicht. »Laufen Sie doch hinterher, sagen Sie es ihm.«